Predigserie geht um das Reich Gottes, gell? Und ich werde wahrscheinlich im Monat zweimal über das reden. Da geht dann bis Ende Jahr, sind 7 Teile und so. Und es ist interessant, wenn das in deiner Bibelsoftware, wer hat eine Bibelsoftware daheim? Bibelsoftware auf dem Computer? Ja. Wer hat es auf dem Handy? YouVersion oder sonst irgendeine Bibel? Okay. Also wenn ihr dort Reich Gottes eingebt, dann kommt das rund 70 Mal vor. Und Jesus hat auch mehrere Gleichnisse gebraucht, um das Reich Gottes zu beschreiben. Je nach Evangelium, wo du liest, stöhnt es ein bisschen anders. In Matthäus liest du vielleicht das Reich der Himmel, oder an einem anderen Ort liest man die Königsherrschaft Gottes. Aber im Lukas, wo es am meisten vorkommt, er redet immer vom Reich Gottes. Ich weiß nicht, wenn du, manchmal gibt es, dass man kommt von der Ferien heim, geht aus dem Ausland und jemand fragt, hey, wie ist denn gewesen in Tadschikistan? Wie war es denn in Sibirien? Wie war es in Italien? Oder? Da wollte jetzt wissen, wie sind denn die Leute dort und wie lebt es sich? Und ist das wahr? In Rom haben die immer noch so viel Abfall von uns. Und da wollte ich etwas über Kultur erfahren. Oder? Ich habe so eine ähnliche Erfahrung gemacht, wo ich habe mich noch nicht für Jesus entschieden. Ich war noch nie ein Bürger vom Reich Gottes gewesen, aber ich konnte hineinschauen, und so bei der Heilsarmee. Und die Kultur, die ich dort die ersten Mal erlebt habe, war wirklich, da hat niemand geraucht, es hat niemand geflucht, sie waren alle nett miteinander und ich war alles andere gewesen. Also ich hatte einen kleinen Kulturschock gehabt. Das ist aber auch das, was mich angezogen hat. Und dann mit dem Reich Gottes, das war eine Kernbotschaft von Jesus. Mindestens in Markus ist das ziemlich ganz am Anfang, wo Jesus nach der Taufe, nach der Wüstenerfahrung auftritt und sagt, hey Leute, die Zeit ist gekommen. Es ist jetzt Zeit, oder? Das Reich Gottes ist näher, kehrt um oder tut Buss und glaubt die gute Botschaft. Eben die gute Botschaft, dass das Reich Gottes näher ist. Und das haben nachher alle seine Anhänger aufgenommen. Auch der Predigteinstieg, der Apostel und später in der Apostelgeschichte und so, haben sie eigentlich, wenn sie raus sind wie auf der Straße, sind sie 12'000, haben sie den Menschen vom Reich Gottes erzählt und das nachher auch demonstriert. Genau. Noch, was meint die Bibel genau mit Reich Gottes? Was hat das allenfalls für praktische Konsequenzen? Und wieso ist das Thema Reich Gottes in der Vineyard-Bewegung ein wichtiges Thema? Und das hat mit dem John Wimber zu tun. Ah, jetzt bessert es. Dann mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Yeah. Fertig geschwitzt, haben das gefunden. Ja, gut. Dann mit dem John Wimber zu tun, der Gründer der Vineyard-Bewegung. Er hat erzählt, dass er 11 Jahre nach seiner Bekehrung hat er in einem Institut arbeiten, im E. Fuller-Institut für Evangelisation und Gemeindebau. 11 Jahre nach seiner Bekehrung. Dort hat er angefangen, Schriften zu lesen von einem George Ladd Eldon, Schriften über das Reich Gottes. Und John hat gesagt, er hat nachher eine mega Offenbarung gehabt, oder alle, die in einem Huddel sind, ein Kairos. Also ein einschneidendes Ereignis gewesen. Und er hat sogar gesagt, das sei das tiefste, das wichtigste geistliche Erlebnis gewesen nach seiner Bekehrung. Und die Auswirkung, hat er gesagt, dass sein Glaube und seine Praxis hat sich durch die Einsicht, was das Reich Gottes angeht, radikal verändert. Und darum hat er als Gründer das natürlich dann in Bewegung hineingetragen. Und darum ist das die Lehre vom Reich Gottes ein wesentlicher Bestandteil von der Wert und auch von der Theologie von der Vineyard. Es ist interessant, das Reich Gottes hat ganz viele Ähnlichkeiten wie Länder, die wir kennen. Also zum Beispiel hat das Reich Gottes eine Verfassung. Und ein Buch, das ich extrem gut finde, das ist von Wolfgang Simson. Er ist ein sehr apostolischer Mensch und so. In dem Buch macht er den Vergleich. Und er sagt, es gibt ein Staatsoberhaupt im Reich Gottes. Und das ist Jesus, der König. Wir haben es vorher gesungen. Er hat gesagt, es gibt einen Regierungssitz. Jedes Land hat das. Er hat gesagt, das ist im Himmel. Er hat gesagt, es gibt einen Raum, wo der König Jesus regiert. Also man kann im Reich Gottes hinein sein, im Land hinein, oder man kann draussen sein. Und er hat gesagt, es gibt eine Verfassung, also Sachen, wo Sachen festgelegt sind. Und ihr kennt vielleicht den Vers, das heisst, wo es um das Gesetz Christi geht. Oder an einem anderen Ort wird es genannt, das Gesetz der Freiheit. Also das Königreich mit Ordnungen. Und es gibt Bürger. Bürger, die ohne Visum, ohne Verfahren, rein durch Gnade einfach in das Reich hineinkommen. Und als Letztes hat er gesagt, es gibt politische Organe, auch im Reich Gottes. Er sagt, das sind die Ekklesia. Ekklesia steht für Vollversammlung der Gläubigen, also so ein mitregierendes Parlament. Dann gäbe es 7 Dienstbereiche, nämlich den 5-fältigen Dienst, Diakon und Älteste. Dann hat er gesagt, es gäbe auch eine Familienstruktur, das sind Gemeinschaften wie wir, und es gäbe sogar eine Nationalbank im Königreich. Eine Bank. Und die Frage ist so, ich könnte nicht mal eure Zahlen offenlegen auf dieser Bank. Nicht mich wundern, wann ihr jetzt so eingezahlt habt. Ihr kennt ja das, oder? Wir sollen nicht Schätze auf der Erde suchen, sondern im Himmel, oder? Uns dort ein Vermögen anhäufen. Wer würde mal Einsicht geben? Wer würde mal das transparent machen? Oder ist im Himmel auch so ein Bankgeheimnis wie bei uns in der Schweiz? Wäre sicher spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass jedes von euch gerne möchte wissen, wie gross das deine Einlagen dort oben sind. Wir alle kennen das Wort Evangelium. Und wenn ich jetzt jemanden von euch frage, erklär mir schnell, um was geht es im Evangelium? Schätzungsweise kommt relativ schnell. Das ist die Geschichte mit Jesus und gestorben für unsere Sünden und auferstanden und in den Himmel aufgefahren und so weiter. Und das ist natürlich alles korrekt. Aber in der damaligen Zeit unter dem Volk, und zwar meine ich jetzt nicht in Israel, sondern nachdem sich in der Apostelgeschichte das Reich Gottes ausbreitet hat, auf Kleinasien raus, hat das Wort Evangelium noch viel tiefere Bedeutung gehabt. Das hat bedeutet, zum Beispiel eine Siegesmeldung aus einer Schlacht. Das war Evangelium gewesen. Oder jetzt im Blick auf Jesus, auch die Nachricht von der Geburt oder der Thronbesteigung von einem neuen, vermeintlichen, göttlichen Kaiser. Dann haben wir auch gesagt, das ist Evangelium. Und ihr erinnert euch an die Weisen aus dem Morgenland, oder, wo sie in Jerusalem einziehen und fragen, hey, wo ist der neugeborene König der Juden? Das war Evangelium gewesen. Also es geht um den König Jesus und es geht um sein Reich. Und wir leben in 2 Reichen. Ein paar grundsätzliche Gedanken zum Reich dieser Welt und einfach zum Reich von Gott. Beim Reich Gottes, da handelt es sich wirklich um eine ganz dynamische Herrschaft oder Regierung. Und Jesus ist im Himmel der uneingeschränkte Herrscher. Und darum beten wir ja auch, dass sein Reich, die Herrschaft, dass die zu uns auf die Erde herabkommt und sich ausbreitet. Auf der Erde übt er seine Herrschaft aus. Und zwar durch dich und mich. Also er rechnet damit. Er rechnet damit, dass wir das Reich Gottes vorantreiben. Und das heisst, bis Jesus wiederkommt, leben wir in einem bösen Zeitalter. Das hat Jesus gesagt, das ist spannend, gell? Ich weiss nicht, wie du manchmal die Welt wahrnimmst. In der Ferien hast du vielleicht weniger Zeit, es ist ein böses Zeitalter. Aber je nachdem, wo du gerade bist, das ist etwas, was Jesus gebracht hat. Und ich merke manchmal, ich finde, hey, wir haben es in der Schweiz gut, ist alles gar nicht so böse und so. Bis du die Nachrichten wieder vorlesen oder schauen. Also das Gute und das Böse existieren nebeneinander. Und das Gute ist, dass Jesus gesagt hat, dass er uns raus errettet hat aus der Finsternis dieser Welt. Ihr kennt das alles. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Die ganzen Sprüche, die kennt ihr, oder? Das heisst, die Finsternis hat nicht mehr einfach Zugriff auf uns. Wir leben im Findesland, aber sie hat nicht einfach Zugriff. Und mit dem Kommen von Jesus hat er sein Reich den Anfang genommen. Und er hat das Reich Gottes extrem sichtbar gemacht. Durch Wort und Werk. Durch Proklamation und durch Demonstration hat er gesagt, hey Leute, das Reich Gottes ist da. Und es hat überhaupt keinen Zweifel daran gegeben bei den Leuten, dass er wirklich der Messias ist, der Erlöser, der zwar gekommen ist, um das Volk aus der Gewalt der Sünde zu befreien und nicht so, wie es die Juden damals gehofft haben, dass er als König kommt und Trümmer zum Land ausgeht. Sie waren ein besetztes Land und ihre Hoffnung war, dass Jesus eben der König ist. Sie wollten auch relativ schnell zum König machen, dann hat er sich verschlaufen, weil er einen ganz anderen Plan hatte. Wir können die Sachen, die Jesus gemacht hat, die Zeichen und Wunder, wie er das Reich Gottes demonstriert hat, wir können das in grobe vier Kategorien einteilen. Das eine ist, er hat fortlaufend Dämonen austrieben. Er hat Kranke geheilt. Er hat die Herrschaft gehabt über die Natur und über den Tod. Und ich muss euch sagen, das wegen der Herrschaft über die Natur. Bei Jesus denken wir, ja genau und so weiter. Aber wenn es darum geht, bei irgendeinem Fest darum zu beten, dass das Gewitter weggeht, oder? Vielleicht gestern beim Hochsieg von Samuel und Florina, die haben da gebetet, oder? Dass es am Nachmittag nicht mehr so fest regnet. Oder ich habe schon Zeugnis gehört von grossen Gottesmannen aus dem Westen, die Hurrikan befohlen haben und die Hurrikan haben gefolgt. Das ist der Moment, wo ich dann manchmal also denke, okay, könnten wir das auch? Wie auch immer, Jesus hat das alles vorgeführt, er hat das demonstriert und das heisst, bis Jesus wiederkommt, und da gibt es einen festen Begriff in der Bibel, der jetzt um den Tag des Herrn, also bis Jesus wiederkommt, leben wir einerseits im Einflussbereich von Satan, wo Jesus auch gesagt hat, er ist der Fürst von dieser Welt, und andererseits im Einflussbereich vom Reich Gottes. Und das erzeugt oft Konfrontation. Ich habe vor 2-3 Tagen im LiveNet einen Artikel gelesen, unter dem Titel «Christentum ist ein böser Kult». Es geht um China. Und dort habe ich Folgendes gelesen. Das ist einfach ein kleines Müsterli, wenn die beiden Reiche sich wirklich begegnen, was dann passiert, dann blitzt und donnert es auch, oder? Da haben sie geschrieben, «Schock für christliche Eltern in China. Sie müssen mit ansehen, wie ihren Kindern in der Schule beigebracht wird, dass das Christentum ein böser Kult sei und dass sie Gott hassen sollen. Also das offiziell atheistische Land, verstärkt unter Staatspräsident Xi Jinping, den Druck auf das Christentum und der Grund, warum es den Druck aufsetzt, der gefällt mir. Ich wünsche mir, hätte das da auch. Der Grund ist, dass die Anzahl der Christen nicht zu schnell wächst. Die haben Angst. Die haben echt Angst. Oder? Und es ist krass, sie sagen den Kind, wenn deine Mami und dein Papi in eine Freikirche, Hauskirche oder wohin immer auch geht, dann hat es dich nicht mehr gern. Oder? Treiben einen massiven Keil rein. Also Konfrontationen zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts, das ist eigentlich völlig etwas Normales. Ich habe vorher gesagt, dass Gott seine Herrschaft durch uns auf dieser Erde möchte umsetzen. Ah, da stimmt etwas nicht. Komisch, hä? Okay, da fehlt irgendetwas. Aber es geht ums Messiasloch. Das Messiasloch. Wenn es um die Herrschaft geht, da hat auch der Simson Wolfgang in seinem Buch etwas geschrieben. Er hat super gute Worte gebraucht, um etwas zu beschreiben. Und er sagt, damit Gott durch uns regieren kann, muss er zuerst in uns regieren, in uns hinein. Und wenn wir beten, dass sein Reich kommt, dass es in erster Linie darum geht, dass sein Reich in uns hinein Gestalt annimmt, bevor wir das raustragen. Und er schreibt dann wunderbar, das Reich Gottes nimmt Gestalt an, wenn unser Messiasloch ausgefüllt ist. Jeder Mensch sucht tief in seinem Herzen nach einem Messias, nach einem Erlöser. Jeder Mensch hat ein konstruktionsbedingtes Vakuum in sich, das sich nach einem persönlichen Messias sehnt. Und dieses Messiasloch kann erst dann gefüllt werden, wenn die dafür vorhergesehene Person in dieses Messiasloch tritt und es Klick macht. Fällt mir so ein konstruktionsbedingtes Loch. Also da sollte jetzt noch ein Mann stehen und das wäre dann eben das Loch, gell? Okay. Wie steht es um dieses Messiasloch? Ist so eine Frage in unserer Gemeinschaft überhaupt das Thema, oder? Hat es Klick gemacht? Und wenn du denkst, mal, es hat mal Klick gemacht, wie kommst du überhaupt darauf, das können zu merken oder zu sagen, woher kommt überhaupt die Überzeugung, dass der Konstruktionsfehler behoben ist, dazu später noch etwas. Aber wenn das Vakuum gelöst ist, wenn Jesus in das Leben hineinkommt, ist, wenn es Klick gemacht hat, der nächste Schritt, damit sich das Reich Gottes ausbreitet, ist, dass wir, wenn Gott zu uns redet, folgen. Also nicht nur, dass wir seine Ordnungen befolgen, sondern wenn er ganz konkret in unseren Alltag hineinredet, mach das, lass das, geh dorthin, hör auf mit dem oder wie auch immer. Dass wir dann dort Gehorsam leisten. Und das ist bei weitem nicht immer einfach. Man fragt, hat Gott zu dir auch schon etwas Schwieriges gesagt? Wirklich etwas Schwieriges. Du sollst etwas tun oder lassen oder machen. Und du hast gemerkt, hey, das kostet mich etwas. Gehorsam kostet mich etwas. Wer das auch schon erlebt? Super, also ihr kennt das Gefühl. Es geht nicht nur darum, dass Gott zu uns redet und uns immer wieder ermutigt, oder? Also wir sollen seine Sache vorantreiben, wir sollen das Böse besiegen, heisst, und Menschen zu Jesus führen. Und da gibt es... Sorry. In der Bibel gibt es ein paar bemerkenswerte Aussagen zum Reich Gottes. Jesus hat gesagt, er ist wiederholt gekommen mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden. Und das Reich Gottes umfasst gegenwärtige und zukünftige, wie sagt man dem, zukünftigen Aspekt. Also wenn die Bibel vom Reich Gottes redet, dann geht es nicht nur immer um Gegenwart, es kommt darüber aus, dass wenn Jesus wieder kommt und seine Herrschaft aufrichtet. Und die Folie, die bringt ein bisschen etwas von dem zum Ausdruck, was auch Vineyard-Wert oder Theologie ist, von dem Reich Gottes, wo abgebrochen ist, in dem das Jesus gekommen ist, in dieser Zwischenzeit, wo sich das Reich ausweiten soll, und dieser Zeit, wo Jesus wiederkommt und die vollumfängliche Herrschaft antritt und es kein Reich von der Finsternis mehr gibt. Das ist so eine typische Spannung im Reich Gottes. Das sowohl oder eben auch als noch nicht. Und wir merken das, wenn wir vielleicht für Leute beten, wieso werden Leute Blinde sehend und andere bleiben blind? Warum sterben Menschen an Krebs und andere werden geheilt? Wir alle kennen die Spannungsfelder. Und das ist wirklich eine Spannung, das ist etwas, was unangenehm ist. Niemand von uns hat gerne Spannungen, oder? Aber als Vineyard haben wir uns verpflichtet, wir leben bewusst mit dieser Spannung, dass das Reich Gottes noch nicht vollendet ist. Und lasst uns mal zuerst ein paar Sachen anschauen zum gegenwärtigen Reich Gottes. Ein paar Stellen aus der Bibel, ich tue die Stellen nicht erwähnen, aber wahrscheinlich eine von den klassischsten und von den wichtigsten, das ist die, wo Jesus zur Nacht mit einem Schriftgelehrten diskutiert. Mit dem Nikodemus. Und da gibt es eine Passage in dem Gespräch, wo Jesus zu dem Nikodemus sagt, du guter Mann, wenn du nicht von Neuem geboren bist, geboren aus Wasser und Geist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und schon gar nicht reinkommen. Und dann geht es ja los, oder? Ja, wie geht denn da? Ich habe doch nicht einmal im Bauch von meiner Mutter rein und einmal auf die Welt kommen und so. Und dann hat er gesagt, nein, du musst durch Wasser und Geist geboren werden. Du brauchst eine Wiedergeburt und du sollst dich taufen lassen. Und das ist auch so eine Frage. Ich habe vorhin gesagt, wie merke ich, dass das Jesus-Loch, das Vakuum, ob das gefüllt ist oder nicht? Es gibt wirklich ein paar Sachen, die einem helfen können, das herauszufinden. Was wir sicher nicht können, ist einfach so sagen, ah, ich glaube, du bist wiedergeboren, du nicht, und du schon, du auch und so. Oder? Aber es gibt trotzdem so ein paar Indizien, die uns helfen. Und das eine ist schon die Frage von der Wiedergeburt. Kannst du sagen, hey, ich bin wiedergeboren, bist du getauft? Ich merke, viele Leute nehmen das mit der Taufe echt nicht ernst. Das tue ich immer wieder, manchmal auch unter den Jungen. Das ist so etwas Einfaches. Ich meine, Jesus hat noch viel, viel schwierigere Sachen gesagt, die wir tun oder nicht tun sollen. Aber das von der Taufe ist etwas vom Einfachsten. Und ich staune immer, wie viel Zeit das sich Leute lassen, bis sie dem einfachen Befehl von Jesus nachkommen und sich taufen lassen. Ein weiterer Punkt ist vielleicht, weißt du in deinem Inneren, dass du ein Kind Gottes bist? Es gibt eine Stelle, die sagt, dass das ein Zeugnis ist, das der Heilige Geist in einen Menschen hineinlegt. Dass niemand einfach so aus sich heraus kann sagen, ich bin ein Kind Gottes, außer du hast das Zeugnis im Herz. Ein weiterer Punkt ist, glaubst du, dass wenn du stirbst, in den Himmel kommst? Ich bin erstaunt, dass das manchmal gar nicht so selbstverständlich ist. Letztens an einer Sitzung mit anderen Leuten von anderen Freikirchen, sagt eine Frau aus einer Freikirche im Gespräch, in irgendeinem Zusammenhang, sie hoffe, dass wenn sie sterbe, dass sie in den Himmel käme. Ich bin im Moment einfach gerade schockiert gewesen. Ich dachte, hey, es gibt eine Sicherheit. Der Johannes sagt in seinen Briefen, ich will, dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich will, dass ihr wisst, nicht erahnt oder hofft oder irgend so. Oder? Darum, ich habe mir überlegt, hey, ich kenne euch alle Jahre lang. Und soll ich überhaupt das etwas bringen? Und ich habe gemerkt, mal ab und zu lohnt es sich, genau diese Sachen nachzufragen, weil ich merke, es ist nicht selbstverständlich. Vielleicht bist du einfach in der Kirche in einem Grossbach gross geworden, kommst aus einem christlichen Elternhaus. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, entdeckst du in dir eine Liebe zum Wort und eine Liebe zu deinen Geschwistern? Also mit diesen 4, 5 Punkten kann man schauen, hey, wo stehe ich denn überhaupt? Und solltest du in etwas von dem unsicher sein, dann würde ich dir total Mut machen, hey, red mal mit Jesus darüber. Oder red mal mit jemand anderem darüber, mit dem reifen Christ oder so. So viel zu dem. Von neuem geboren werden, sonst kann man das Reich Gottes nicht sehen. Dann hat Jesus mehr wie einmal gesagt, Leute, die viel Vermögen haben, für die ist es sehr, sehr schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann kommt er mit dem Nadelöhr und dem Kamel und so, gell? Aber es ist ja gleich, was ob das Türli ist. Oder es ist einfach schwierig. Und es ist schwierig, weil Jesus sagt, hey, wenn ich viel Vermögen habe, ist die Gefahr so gross, dass ich mein Herz daran hänge. Und das geht nicht. Ich muss mein Herz an Jesus hängen. Und wenn ich es an meinem Vermögen habe, wird es sehr, sehr schwer haben, ins Reich Gottes hineinzukommen. Dann heisst es, es wird ganz viele geben, die unbedingt ins Reich Gottes hinein wollen, aber die Tür sind klein. Für ins Reich Gottes sind klein. Dann auch die Frage, wer kommt denn eher ins Reich Gottes? Für Jesus erzählt einmal eine Geschichte von einem Vater, der 2 Söhne, sagt, hey, ich muss jemanden auf dem Acker haben, gehst du heute auf den Acker arbeiten? Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Der ja sagt, ist nicht gegangen. Der nein gesagt hat, ist gegangen. Also, wer kommt eher ins Reich Gottes? Das sind die, die den Willen von Gott tun und nicht nur ein Lippenbekenntnis haben. Auch wenn sie vielleicht am Anfang nein sagen. Der Punkt ist, mache ich das, was Gott mir sagt? Und dann bringt er das mit dem Kind, Jesus, und hat gesagt, hey, gerade für Kind ist das Reich Gottes, oder? Darum haben wir das Zeugnis vorhin gefallen, oder auch wenn wir unsere Kinder da hinein sehen. Er sagt, gerade für Kind. Also die ja eigentlich überhaupt noch nicht rauskommen, gell? Vielleicht das Evangelium noch nicht mal richtig verstehen. Genau für die ist das Reich Gottes. Also Jesus, er bricht das fast. Wie soll ich sagen? Er bricht es total ab. Wenn er jetzt gesagt hat, ja, die Schriftgelehrten kommen in den Himmel und der Hohepriester kommt in den Himmel und Pharisäer und Sadduzäer, die kommen alle in den Himmel und sagt, er bricht es völlig ab und sagt, nein, es ist eigentlich für Kinder. Und dann sagt er dort weiter, wenn du das Reich Gottes nicht annimmst wie ein Kind, kannst du auch nicht reinkommen. Kommst du nicht rein. Wenn nicht der kindliche Glaube da ist. Und interessant ist auch, wer noch nicht Bürger vom Reich Gottes ist, der kann näher dran sein oder weiter weg. Es gibt 2, 3 Bibelstellen, die das sagen. Also ich kann, wenn ich in Kreuzlingen wohne, kann ich näher an Deutschland sein, wie jetzt hier. Und genauso ist es im Reich Gottes. Es gibt Menschen, die auch durch ihren Lebenswandel, durch ihr Verständnis, durch ihre Offenheit näher an der Grenze sind zum Reich Gottes wie andere. Und dann sagt er auch, der berühmte Satz aus der Bergpredigt heraus, heisst, der Arme gehört zum Reich Gottes. Es ist interessant, die Bergpredigt gibt es ja nicht nur einmal. Ich meine, Jesus ist 3 Jahre rumgezogen und er hat die Botschaften überall gebracht und sicher nicht überall immer gleich und sicher nicht überall immer mit den gleichen Zuhörern. Im Markus Sinne heisst es explizit, dass er zu den Jüngern geredet hat, zu seinen Jüngern. Und ich weiss, ich mag mich nicht erinnern, dass die Jünger wirtschaftlich arm gewesen wären. Was ich unter dem Armen verstehe, ist, dass Menschen, die sich nichts einbilden, denen gehört das Reich Gottes. Menschen, die sich nichts einbilden. Und dann hat er auch gesagt, wenn du im Reich Gottes rein bist, dich aber zurücksehnst nach deinem alten Leben, bist du unbrauchbar. Durch die Geschichte mit dem Flug und Zurückschauen. Finde ich auch noch spannend. Du bist im Reich Gottes, du bist ein Bürger, dein Messias-Loch ist gefüllt. Aber du liebäugelst immer wieder mit dem alten Leben. Dann kann man dich nicht brauchen. dann musst du jemanden heimschicken. Das ist wie in einer Firma, wenn du einen Stift oder einen schlechten Arbeiter hast. Du kannst sagen, du kannst heimgehen und musst nicht mehr kommen. Und die Juden haben das ganz stark auf ihrer Wüstenwanderung, gell? Die haben ein paar Mal gejömmelt und gesagt, wären wir doch in Ägypten geblieben, hätten wir volle Fleischtöpfe und Knoblauch und Zeug und Sachen und so. Oder? Also wenn wir in unserem Leben auch so Sachen entdecken, solltest du aufhören mit dem. Und Gleichnis, die Jesus gebraucht hat, haben eigentlich alle immer die gleiche Pointe. In allen Gleichnissen fängt etwas ganz klein an. Senfkorn, ein bisschen Hefe, oder wie man dem sagt, Sauerteig oder so. Und nachher entwickelt sich das wahnsinnig. So Pflanzen, die wir in unserem Garten würden lieben, Gemüse oder so. Oder? Alle Gleichnisse gehen auf das raus. Es fängt klein an, breitet sich dann enorm aus. Vielleicht noch zwei Sachen, die charakteristisch sind für das Reich von Gott. Bei diesen Gläubigen um Israel herum, im asiatischen Raum vor allem, dort war das Essen ein grosses Thema, und vor allem das Fleisch. Wenn der Metzger oder wer auch immer ein Tier umgebracht hat, dann hat man das erste Götzen geweiht und dann ist es auf den Markt gekommen oder auf deinen Teller. Und es war ein riesiges Thema, Essen und Trinken. Und Jesus hat immer gesagt, hey, im Reich Gottes geht es nicht um das. Und es wäre spannend, wenn er heute würde sagen, weiss nicht, was unsere Themen sind, oder? Dann würde ich sagen, hey, es geht nicht um das. Im Reich Gottes geht es um das, was der Heilige Geist wirkt. Und dann kommen drei Sachen. Wer weiss das gerade spontan? Ja, nicht Frieden, Freude und Eierkuchen, genau. Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Hey, um das geht es im Reich Gottes. Und an einem anderen Ort sagt er, das Reich Gottes besteht und gründet nicht in Wort, sondern in Kraft. Und bei Jesus haben wir beides gefunden. Ich meine, da mit den Wundern und Zeichen, das ist ja klar, das ist powerful, oder? Aber über seine Reden und über seine Lehre wird gesagt, dass die Leute schockiert gewesen sind über die Vollmacht, wo in seinen Worten, in seiner Lehre ist, und sie sagen, hey, die sind ganz anders als unsere Theologen, die wir hier haben. Also das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Ein paar Worte zum kommenden Reich. Das heisst, wir werden mit dem Abraham, mit dem Isaac und mit dem Jakob und den Propheten, wir werden mit ihnen zusammen sein. Das ist cool. Vielleicht hast du auch die ein oder andere Frage an dich. Und das heisst, dass von allen vier Enden der Erde werden die Menschen kommen, die dort dabei sind und werden zusammen essen. Und das heisst auch, wer Unrecht tut in irgendeiner Art, der wird keinen Anteil haben an dem kommenden, vollendeten Reich. Und wir finden das im Galater rein, über Unrecht, da kommt eine ganze Liste, ganz wüstes Zeug. Und da kann man sich jetzt fragen, wie ist das, wenn jemand vielleicht mal das Messiasloch gefüllt hat, dann aber wieder völlig abdriftet, ob so jemand wirklich dann einen Platz hat in dem zukünftigen Reich. Und was wir auch brauchen, ist ein unverweslicher Leib. Also wir können mit unserem Leib, das wir hier haben, wir können nicht mit dem ins zukünftige Reich Gottes hinein. Wir brauchen ein neues Reich. Das heisst, wir werden überkleidet werden. Und spannend wäre natürlich, dass wir einander werden kennen. Wenn wir einen anderen Leib haben. Aus gewissen Zeugnissen von Leuten, die mal in den Himmel hineingeschaut haben und Verwandte gesehen haben, scheint das der Fall zu sein, oder? Aber ich weiss nicht, freust du dich darauf auf einen neuen? Für alle, die ein bisschen unzufrieden sind, sicher schon. Genau. Und Jesus hat gesagt, er wird vom Saft der Reben nicht mehr trinken, bis er das im vollendeten Reich wieder machen wird. Und ich glaube, da geht es um Traubensaft und um Wein. Aber das ist auch spannend, gell? Im Himmel wird getrunken und gegessen. So verstehe ich das zumindest. Und das heißt, das Ende wird kommen, eben der Tag des Herrn wird kommen, wenn alle Völker die Botschaft vom Reich Gottes gehört haben. Das ist wirklich eine interessante Aussage. Also wenn du dich dann noch sehnst, dass Jesus wiederkommt, oder wenn immer wieder mal in all diesen Jahrzehnten prophezeit wird, Jesus kommt in unserem Jahrzehnt, dann müsstest du schauen, ja, haben die schon alle mal von Jesus gehört? Und auch spannend ist, dass die Pharisäer mal zu Jesus gekommen sind und gesagt, hey, wo ist das Reich Gottes? Wo ist das Reich Gottes? Und da hat er ihnen Folgendes gesagt. Er hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äusseren Zeichen erkennen kann. Er hat gesagt, es kommt nicht so, dass man sagen kann, schau, dort ist es oder da ist es. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und später sagt er etwas Konträres. Und er nämlich Dämonen austreibt, sagt er, hey, wenn ich mit der Hilfe vom Heiligen Geist Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das sind einfach so Spannungen. Und als letzter Punkt zu dem nicht unbedingt gegenwärtigen Reich, aber ein Vers, der mich auch noch spannend dunkt hat, Jesus bringt einmal ein Gleichnis, dass er ja jemandem einen Weinberg anvertraut hat. Er als Eigentümer hat einen Weinberg gemacht, vertraut ihn jemandem an und die Leute liefern das Zeug nicht ab. Und dann schickt er einen Knecht vorbei, und schickt einen Knecht vorbei, das sind Propheten, dann schickt er Jesus vorbei, dem Gleichnis ist das der Sohn und sie bringen alle um. Und da redet er zu den Juden und er sagt nachher zu den Juden, drum wird euch das Reich Gottes weggenommen. Und einem Volk geben, wo die richtigen Früchte hervorbringt und abliefert. Und das ist eine spannende Stelle. Was Gott da nicht sagt, er sagt nicht, ihr seid nicht mehr mein Volk. Er sagt, ich nehme das Reich euer weg und ich gebe es einem anderen Volk. Und das andere Volk, das ist nicht einfach eine ethnische Gruppe, sondern das ist meine Überzeugung, das neue Volk, das sind sowohl die Gläubigen aus den Juden, wie auch die Gläubigen aus den Nationen. Die bilden ein neues Volk. Und die Frage ist, werden wir die erwarteten Früchte bringen? Das ist eine Erwartung vom Weinbauer, uns. Also, wenn wir die Lehre von Jesus über das Reich Gottes, wenn wir mit dem übereinstimmen, dann hat das eine ganz praktische Konsequenzen. So wie der John Wimmer das auch gesagt hat. Er hat gesagt, hey, sein Glaube, sein Vertrauen, seine Glaubenspraxis im Alltag hat sich massiv verändert. Und die Vineyard-Bewegung beschreibt das auch in ihren Werten. Das eine ist, dass wenn wir das glauben, dass wir wirklich das Eingreifen von Gott erwarten. Im Alltag hinein. Dass wir bereit sind, zusammen mit Gott Risiken einzugehen. Und ich möchte das gar nicht so einfach im Alltag hinein mit dieser Erwartung leben. Vorher ja auch die Zeugnisse, wenn man das ein oder andere gehört, ich habe das gar nicht erwartet, dass jetzt etwas passiert oder so. Aber als Vineyardler, ich sage jetzt mal als Vineyardler und als Christ, erwarten wir jeden Tag das Handeln und das Reden von Gott. Und sind parat, aufgrund von dem Risiken einzugehen. Unterwegs mit einem Auftrag, wir leben als Nachfolger, indem wir sein Wort weitergeben, indem wir vom Reich Gottes erzählen, indem wir seine Werke tun, die so vielfältig sind, indem wir mit seinen Wundern rechnen. Und dass die Nachfolge, das ist wirklich ein leidenschaftliches Abenteuer. Also ich glaube, alle von uns, die das schon probiert haben, den Lebensstil zu entwickeln, merken, da entsteht auch viel Leidenschaft neben Risiko. Sachen, die unsere Grenzen sprengen, Sachen passieren, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Ich meine, wer von uns wünscht sich das nicht? So ein bisschen das 0815 Christ sein, wo man selber handeln kann, verlassen und darauf vertrauen, dass Gott durch dich Unmögliches möglich macht. Dann das Leben in dieser Spannung hinein. Nochmal das Bild dazu. Wir wissen uns wirklich reingenommen in die Spannung. Und wir halten die Spannung aufrecht. Wir könnten dann sagen, ein dummes Zeug, wieso sollen wir überhaupt noch für Kranke beten? Warum sollen wir überhaupt das und jenes tun? Das ist ja eine fertige Lotterie. Wir wissen ja gar nicht, ob Gott überhaupt darauf reagiert oder nicht. Komm, lasst uns einfach den Level runterfahren und so ein bisschen seichtes Christsein pflegen. Das wollen wir wirklich nicht. Wir wollen in dieser Spannung hineinleben. Darum machen wir uns immer wieder auf die Zöcke und versuchen, Sachen vom Reich Gottes zu tun. Und Handeln aus Hoffnung, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Die Zukunft von dem kommenden Reich strahlt in unsere Gegenwart hinein. Und aus dieser Hoffnung heraus handeln wir, wenn wir handeln. Wir wissen ums Ende. Wir sind besser informiert als Journalisten und Medien. Wir wissen, was das Finale ist. Wir wissen, was der Schluss ist. Und das kann uns unter anderem einfach Energie geben, um wirklich in der Gegenwart zu leben und so einen positiven Zukunftsblick zu haben. Also wenn wir in dieser Zeit nicht hoffnungsvoll unterwegs sind, wer soll denn das machen? Irgendwelche Coaches oder irgendwelche, die Seminare anbieten über positives Denken oder so. Handeln aus Hoffnung auf das, was kommt. Wir leben von der Zukunft her unsere Gegenwart. Mir gefällt das sehr gut. Und das Letzte ist noch, dass wir die ganze Kirche lieben. Das ist auch eine Konsequenz vom Reich Gottes. John Wimber hat gesagt, zuerst als Basis und gleichsam als Fundament kommt immer das Reich Gottes. Und dann kommen all die verschiedenen Kirchen und Denominationen. Und dann kommt die Vineyard, also das Gemüse im grossen Gemüsetopf hinein. Und sie sagen dort, wir wollen wirklich, und da ist auch Vineyard, wir wollen mit der ganzen Kirche verbunden sein. Mit allen. Ich habe da schon erstaunliche Aussagen gehört von Leuten über die Vineyard, die genau das bezeugt haben. Die gesagt, hey, ihr seid offen für die anderen Kirchen. Das erlebe ich bei anderen manchmal nicht. Einheit durch Vielfalt. Wir wollen voneinander lernen. Wir wollen einander respektieren, auch die vielleicht schwierigen. Wir wollen ihre Gaben respektieren. Wir wollen ihren Stil respektieren. Und nicht einfach sagen, hey, unser Stil ist richtig und der ist voll Heiligen Geistes. Und vielleicht nickt das eine oder andere von euch dazu, aber ich bin dann manchmal gespannt, wenn wir unsere gemeinsamen Gottesdienste haben hier im Ort, zweimal im Jahr, oder? Bin ich manchmal gespannt, wie viele von uns in den Vineyard kommen. Gut, dass die Degensheimer nicht kommen und die Appenzeller, das verstehe ich noch. Aber zum Beispiel die Herisauer, und ich dachte, kommen die Herisauer? Ist das Anliegen da? Ist die Kultur von der Vineyard, findet ihr dort einen Ausdruck oder nicht? Und nächstes Jahr gibt es den sogenannten Appenzeller Kirchentag. Ich und noch andere aus den Freikirchen sind dort ins OK eingeladen. Also wir tun den Kirchentag vorbereiten. Alle Appenzeller kommen auf Herisau. Da haben sie ein paar Freikirchenwellen, die da mitmachen und so. Und ich muss ganz sagen, die Sitzungen sind spannend. Das sind alteingesessene, ehrwürdige, reformierte Menschen und altehrwürdige, eingesessene, katholische Menschen. Und die ticken ein bisschen anders. Und ich habe mir überlegt, wie viel kann man dort reinbringen? Und kann ich das respektieren? Muss das Fest soll ihnen dienen? Es muss nicht mehr dienen. Muss ich mich durchsetzen mit meinen freikirchlichen Sachen? Oder kann ich das akzeptieren, auch wenn es vielleicht für mich fremd ist? Und ich habe mir nachher überlegt und gedacht, okay, wie machen wir das mit dem Gottesdienst nächstes Jahr im Mai, oder? Machen wir da keinen Gottesdienst und ich lade euch alle ein an den Kirchentag? Und ihr kein mitreisendes Worship werden hören. Es wird niemand prophezeien. Ihr werdet fremde Sachen hören, oder? Und sagen, nein, da mache ich sicher nicht mit. Okay. Vineyard heisst, wir sind ein Gemüse von vielen Gemüse in dieser Kiste.